Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Robert Schumanns Dichterliebe, der Vertonung von Heinrich Heines Gedicht »Die alten bösen Lieder«, so hat die Gedenkstunde zum 9. November heute im Schloss Bellevue begonnen. Eine liberale Demokratie lebt auch eben von einer zensurfreien Öffentlichkeit. Und dafür haben die Autoren des jungen Deutschland und des Vormärz gekämpft. Sie wussten, was Verbote und Verfolgung sind. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat bei der Gedenkstunde heute gefragt, was also ist uns Deutschen dieser Tag, dieser 9. November? Was kann, was soll er uns bedeuten? Warum spielt er nur eine untergeordnete Rolle? Denn da sind eine Menge Ereignisse. Märzrevolution 1848, Novemberrevolution 1918, Hitler-Ludendorff-Putsch 1923, Novemberpogrom 1938 und Fall der Berliner Mauer 1989.
Wir können den 9. November im 20. Jahrhundert nicht verstehen ohne einen tieferen Blick zurück. Ein Blick auf die Wurzeln der Freiheits- und Demokratiebewegung im 19. Jahrhundert und natürlich auf ihre Gegenkräfte, auf Restauration, Antiliberalismus und Großmannssucht. 1848 fiel diesen Gegenkräften der Paulskirchendemokrat Robert Blum zum Opfer, standrechtlich erschossen an einem weiteren 9. November, der heute zumindest erwähnt sein soll.
Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat, wie wir gerade gehört haben, auch an Robert Blum erinnert, den Dichter und Politiker, Abgeordneter der Frankfurter Nationalversammlung, der am 9. November 1848 hingerichtet wurde. Verfassung und nationale Einheit scheiterten an der Reaktion. Ich habe den Historiker Andreas Wirsching, Professor für Neuere Geschichte und Direktor des Instituts für Zeitgeschichte, gefragt, haben wir bislang daran etwa zu wenig erinnert?
Also wenn es um den 9.11. geht, dann ist das nach meiner Kenntnis eine neue Facette. Robert Blums Hinrichtung am 9.11. Wenn es um Robert Blum selber geht, würde ich sagen, ist er nicht so ganz unbekannt. Das ist durchaus auch in einem demokratiegeschichtlichen oder demokratievergewissernden Diskurs auch schon genannt worden. Und wenn es um 1848 jetzt mal als Ereignisblock geht, dann ohnehin. Also die 48er-Revolution, das hat man zum Beispiel auch beim 150. Jahrestag 1998 gemerkt, spielt schon für die deutsche Demokratievergewisserung eine wichtige Rolle und hat es in der Vergangenheit auch immer getan. Also von vergessen würde ich da nicht reden oder auch von zu wenig erinnern, aber dass man das jetzt versucht, in den 9. November mit hineinzuziehen, das ist originell, finde ich, weil es eine Brücke baut in diese 48er-Kommemoration, ist ein Gedanke, den man weiterverfolgen könnte, meines Erachtens.
Der Bundespräsident hat daran aktiv erinnert und ich würde gerne mit Ihnen auch im weiteren Verlauf des Gesprächs überlegen, warum er daran erinnert. Denn es ist, glaube ich, immer ganz hilfreich in der Bundesrepublik, wenn Geschichtsdebatten laufen, sich zu fragen, wann wir was erinnern, warum wir was erinnern und warum wir was anderes nicht erinnern. Nur mal ganz kurz zur Erinnerung mal folgenden O-Ton von heute Morgen.
Aber die Liebe zur Freiheit, der Mut zur Demokratie, auch sie sind tief verwurzelt in unserer Geschichte. Auch aus diesen Wurzeln konnte die Bundesrepublik nach 1945 wachsen und gedeihen.
Andreas Wirsching, wird da vielleicht ein erweiterter Gründungsmythos der Bundesrepublik gerade beschrieben?
Ja, ich würde nicht von Mythos reden, sondern durchaus von teilweise verschütteten Traditionen oder sogar auch Kontinuitäten. Was der Bundespräsident gerade gesagt hat, woran er erinnert hat, ist der Freiheitswille, auch der individuelle Kampf oder auch der Einsatz bis hin zum eigenen Leben für die politische Freiheit. Und da ist natürlich in der Tat die deutsche Geschichte auch des 19. Jahrhunderts reich daran. Und daran zu erinnern, finde ich richtig, auch zur Vergewisserung dessen, was unsere heutige Demokratie ist und auf welchen Grundlagen sie beruht, ohne dass man daraus gleich einen Mythos machen kann, also oder sollte. Also Robert Blum ist jetzt sicherlich keine Gründungsgestalt der Bundesrepublik. Das würde niemand auch so sagen. Aber daran zu erinnern und das mit in einen solchen Erinnerungskanon zu bringen, finde ich durchaus bemerkenswert.
Warum tun wir das, Professor Wirsching? Weil sich im Moment auch, weil die Demokratie nicht selbstverständlich ist und weil sich auch Feinde im Innern vielleicht formieren, deshalb vielleicht eine Erneuerung, eine Belebung der Traditionsstiftung?
Es gibt da mehrere Schichten. Die deutsche Geschichte war ja vor 1989 nicht so reich an gelungenen demokratischen Traditionen, auf die man rekurrieren konnte. 48, also 1848, ist als politische Bewegung am Ende auch gescheitert. Das wird man sicherlich doch so festhalten müssen. Trotzdem gibt es da aber eine demokratische Aufbruchsstimmung, auf die man auch immer gerne erinnert hat.
Ja, die wurde aber doch den Liberalen zugeschrieben, nicht den Demokraten wie Blum.
Das stimmt. Die sozusagen radikaldemokratische Richtung ist natürlich präsent gewesen, aber Sie haben völlig recht, die liberale Revolution stand im Mittelpunkt auch des Erinnerns. Also insofern ist das in der Tat eine Erweiterung, die bedenkenswert ist. Ich meine nur, man hat 1848 nicht völlig ausgeblendet. Das ist mir wichtig zu betonen, dass das schon immer im Diskurs auch stattgefunden hat. Andererseits braucht die Bundesrepublik natürlich nach wie vor auch vor dem Hintergrund in der Tat der gegenwärtigen Demokratiedebatte auch historische Vorbilder. Und man braucht historische Bezugspunkte, um eben auch sagen zu können, das ist eine wichtige Tradition, die ist nicht etwa oktroyiert von etwa von den Alliierten. Das ist ja lange eine Legende gewesen, dass die bundesrepublikanische Demokratie 1945 folgende von den Westalliierten oktroyiert worden wäre. Nein, das stimmt, ist sachlich falsch und es ist auch gar nicht richtig, eben längerfristige Traditionslinien in der deutschen Geschichte das NS-Regime völlig in die Ecke zu stellen und zu übersehen. Insofern glaube ich schon, dass es jetzt kein Zufall ist, dass man sagt, 1848, auch gerade die radikaldemokratische Tradition muss stärker betont werden, weil wir in der Tat eine Demokratiedebatte in Deutschland haben. Also insofern haben Sie recht, das hängt in der Tiefe sicherlich miteinander zusammen.
Das Internationale Auschwitz-Komitee wirbt heute für einen offiziellen Tag des Gedenkens am 9. November. Auch zu diesem Punkt ganz kurz in Erinnerung gebracht ein winziger O-Ton des Bundespräsidenten von heute Vormittag.
Die Erinnerung an die Shoah ist durch nichts zu relativieren und unsere Verantwortung kennt keinen Schlussstrich.
Verändert sich was im Erinnerungsgefüge an diesen 9. November gegenwärtig, auch unter dem Druck großer, weiträumiger kultureller Debatten, die vielleicht den Holocaust zu relativieren versucht? Herr Wasching, was meinen Sie?
Also der 9. November, wenn er sich auf 1938 und auch auf 1923 bezieht, ist immer der Versuch gewesen und auch das Bemühen gewesen, erinnerungskulturell Klarheit zu schaffen, dass hier die schrecklichen Verbrechen des NS-Regimes auch erinnert werden müssen und entsprechend kritisch angeeignet werden müssen. Das, glaube ich, ist nicht grundsätzlich neu. Was, glaube ich, jetzt wieder in den Vordergrund tritt, ist, dass die gesamte deutsche Geschichte des 20. Jahrhunderts oder nehmen wir vielleicht 1848 dazu, also diese anderthalb Jahrhunderte, eben eine sehr ambivalente Geschichte ist, in der es vorwärtsweisende Kräfte gibt, demokratische Kräfte, die aber eben nicht völlig linear sich durchgesetzt haben. Und da ist der 9. November natürlich gewissermaßen ein idealer Gedenktag, weil er ein bisschen kontingent vom 9. November, sagen wir 1848, über 1918 bis zum dann etwas kontingenten 9. November 1989 eben eine demokratische Traditionslinie bildet, über die man nachdenken kann. Aber wir haben eben gleichzeitig die NS-Belastung, die integriert werden muss in jedes Nachdenken über deutsche Geschichte im 20. Jahrhundert. Und deswegen finde ich es sehr gut, den 9. November stärker zu einem Gedenktag der deutschen Geschichte zu machen. Ich persönlich fand auch immer, man hätte das von Anfang an machen sollen. Man hätte sich diesem Problem stellen müssen, sehr viel stärker als das in der Vergangenheit der Fall gewesen ist. Der 3. Oktober ist eher etwas künstlich, wenn man so will.
Dann würden Sie zustimmen, wenn der Bundespräsident sagt, das ist ein sehr deutscher Tag, ein typischer Tag, in dem beides drin ist, in dem Aufbruch und Abgrund zugleich erinnert wird.
Ich würde da hundertprozentig zustimmen. Es ist eine Gratwanderung, denn ich bin der Meinung, Erinnerungskultur, auch ritualisierte Erinnerungskultur, braucht eigentlich eine Eindeutigkeit der Aussage, also im Sinne etwa von Opferkommemoration. Das kann man relativ eindeutig ausdrücken, symbolisch wie rhetorisch. In dem Augenblick, wo man so ganz unterschiedliche Erinnerungsmomente hat, wird es natürlich schwierig, weil es nur diskursiv geht oder auch gegeneinander abwägend, reflektierend. Trotzdem glaube ich, es gehört zur Aufgabe der Deutschen, sich dieser Aufgabe zu stellen und am besten jedes Jahr am 9. November hier die Neureflexion, die Dauerreflexion, wenn man so will, über die deutsche Geschichte voranzutreiben in verschiedenen Kontexten. Und dafür eignet sich der 9. November wie kein anderer Tag, weil er eben genau diesen Spannungsbogen symbolisiert.
Wenn ich den Tag dann mir angucke heute, dann auch jetzt auch unser Gespräch, dann passt das doch eigentlich ganz gut in das, was gerade passiert, nämlich sich mal wieder über Geschichtsdebatten selbst zu verständigen. Ich denke daran, dass eine Stiftung über auch die Demokratiegeschichte gerade gegründet worden ist, dass die Paulskirche renoviert werden soll.
Das ist auch dringend notwendig. Das finde ich ein sehr wichtiges Projekt.
Dann mündet das alles da rein und wir werden künftig wahrscheinlich diesen Tag als Gedenktag noch fester und noch dicker im Kalender markieren können, oder?
Ich würde das wünschen. Er bietet die, wie gesagt, kontingent entstandene, aber umso wichtigere Herausforderung, sich reflexiv mit der deutschen Geschichte zu beschäftigen.
Sagt Andreas Wörsching, er ist der Direktor des Instituts für Zeitgeschichte in München.